Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir gerade gehört, das Evangelium für diesen Tag heute. Die Bergpredigt, sie beginnt mit diesen Worten aus dem 5. Kapitel bei Matthäus, wo Jesus sich auf einen Berg setzt und dann diese Seligpreisungen spricht. Und gerade diese Worte sind ja irgendwie so prominent geworden, so als ethischer Grundsatz. Moralisches Leben sollte sich an diesen Seligpreisungen ausrichten. Und viele auch, die eigentlich mit Glauben, mit Gott, mit Jesus nicht viel anfangen können, sagen aber die Seligpreisungen, die sind wichtig und auch so ein Stückchen Richtlinie für das eigene Leben. Wir haben miteinander einige Strophen gesungen von dem Lied "Nun freut euch, liebe Christengemein". Und da heißt es in der dritten Strophe: "Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten erstorben." Da werden wir zurechtgerückt in dem Gedanken, wir könnten ohne Gott Gutes tun, Gutes leben. Aber als ich die Seligpreisung gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, ist mir eine Kirche, eine Kirche in den Sinn gekommen. Sie steht in der Nähe von Tapka, nämlich die Kirche der Seligpreisungen am See Genezareth. Und diese Kirche hat eine runde Kuppel oben und unter der Kuppel sind Fenster in diesem Kreis angebracht. Und das sind so Buntglasfenster und in jedem dieser Fenster steht, allerdings auf Latein, eines der Seligpreisungen geschrieben. Daran wurde ich erinnert, als ich den Text hier gelesen habe, was Jesus ausgesprochen hat. Und Antonio Baluzzi, ein Mönch und Architekt, der diese Kirche und einige anderen eben auch, wie in Jerusalem, Dominus Flevit, diese Kapelle, die gegenüber, im Grunde genommen wirklich gegenüber auf der anderen Seite des Tempelberges liegt, die aussieht wie eine Träne, die hat er auch entworfen, die Kirche der Seligpreisungen. Und ich finde, er hat sich was dabei gedacht, nein, er hat sich wirklich was dabei gedacht und es gut ausgedrückt. Nämlich diese Seligpreisungen in dieser Kirche sind oben unter der Kuppel. Und wenn man hineinkommt und dort drin steht oder sich hinsetzt, um sie zu sehen und zu lesen, muss man nach oben schauen. Und genau das ist die richtige Haltung. Von unten nach oben. Und dann kommt von außen das Licht auf diese Fenster und bringt sie zum Leuchten und auch, dass man diese Worte, diese Seligpreisungen erkennt und lesen kann. Und so, durch den Einfall auch des äußeren Lichtes, sind sie zu sehen und zu lesen. Und im Übertragenen könnte man sagen, so wie das Licht dann einfällt und damit die Seligpreisungen erhält, fallen sie auf den Betrachter herab. Und das finde ich genauso ist es. Es ist nicht in uns. Es kommt von ihm her zu uns, auf uns und dann am besten in uns. Ob diese Kirche, die Baluzzi gestaltet hat, Martin Luther gefallen hätte, kann ich nicht sagen. Will ich ihm auch nicht in den Mund legen. Es wird ja heute Menschen so vieles in den Mund gelegt oder Jesus auch in den Mund gelegt, was er gesagt und getan hätte. Ich glaube, wir werden immer wieder verwundert darüber, was er nicht gesagt und getan hätte und etwas ganz anderes gesagt und getan. Aber ich glaube schon, dass es Luthers Theologie schon durchaus entsprochen hätte, auch wenn es eine Kirche eines Franziskaners ist, die da gestaltet wurde. Aber das ist es ja, es ist nichts in uns, sondern es kommt von außen. Keine guten Werke, nichts, was wir zu bringen hätten, sondern es ist Geschenk, es ist Gnade. Könnt ihr jetzt eine Parallele ziehen und will es nur kurz erwähnen, auch dieser Gedanke, nicht in uns, sondern von außen, von Gott her, in seiner Gnade, dieses hat sich ja auch hier in unserer Kirche oder in der Kirche, die ja vor uns schon gestanden hat, niedergeschlagen in dem Taufengel, wo auch das von oben von Gott herabkommt, die Gnade Gottes, der Zuspruch Gottes. Und ich finde diese Kirche, ich habe sie vor Augen, ihr wahrscheinlich nicht, ich bin noch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich hätte es ja auch anwerfen können, wir haben ja schließlich die Möglichkeiten hier, aber manchmal ist man wirklich betriebsblind. Diese Kirche zeigt aber unsere Position gegenüber Gott an. Und Luther hat das kurz vor seinem Tod auf einen Zettel geschrieben. Da stand ein bisschen mehr drauf, aber dieser eine Satz ist ja dann so bekannt geworden, dass er nämlich draufgeschrieben hat, wir sind Bettler, das ist wahr. Und das schrieb kurz vor seinem Tod ein streitbarer Mensch, einer, der die Theologie umkrempelte, der die Kirche erschütterte, der in der Begegnung des Römerbriefes, was wir vorhin als Epistel gehört haben, selber verwandelt wurde und aus den Werken herauskam und sagte, die Gnade ist es. Dieses von Gott her in Jesus Christus gerecht gesprochen zu werden. Und egal, was wir vorzuweisen haben, einen Doktortitel Martin Luther oder es hebt uns nicht aus diesem Stand, dass wir im Grunde genommen vor Gott wie Bettler sind. Nämlich, wir können nur kommen mit offenen Händen und gleichzeitig eben mit leeren Händen, darauf wartend, dass Gott sie füllt. Und das drückt sich ja auch in so manchen Liedern aus, in diesem einen auch bekannten Lied, Stern, auf den ich schaue, heißt es, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wer will das heute hören? Da ist es doch beinahe andersrum. Alles haben wir zu bringen und Gott nicht. Und doch ist das die Wahrheit. Das sind wir, vor Gott Bettler. Auch wenn er uns in Christus Söhne und Töchter nennt, seine Kinder, Hausgenossen, Miterben, dann heißt es nicht, wir haben uns etwas darauf einzubilden, weil wir so gut sind oder Gutes gebracht haben. glaube, die Zeit, in der wir leben, die wir erleben und die andere erlebt haben, machen das ja deutlich. So ist es nicht. Vor wenigen Tagen wurden wir erinnert an den Westfälischen Frieden nach dem 30-jährigen Krieg, der Europa im Grunde genommen verwüstet hat. Und dass dieses Wunder gelungen ist, in diesen Verhandlungen diese Parteien zueinander zu bringen und dass ein Friede geschlossen werden konnte. Und wir sehen es, wo wir heute stehen. Wenn wir daran erinnern, dass hinten diese Spendenbüchse steht, für Israel, da geht es ja auch um Familien, um Nachkommen von Familien, die ursprünglich in Görlitz gelebt haben und jetzt in Israel leben und durch diesen Terrorangriff der Hamas alles verloren haben, bis auf ihr eigenes Leben. Das haben sie wenigstens, das haben andere nicht mehr. Und die sollen unterstützt werden, wieder etwas aufzubauen. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind angewiesen, dass Gott uns erfüllt und berührt. Wir sind angewiesen auf seine Gnade, auf seine Zuwendung. Wir sind angewiesen, dass alles von ihm herkommt und dass wir in dieser Erkenntnis leben. Wir bewirken aus uns heraus nicht viel. Noch Jesus wusste das. So lesen wir das ja immer wieder, auch in den Evangelien. Sein Blick als Mensch geht nach oben, geht zum Vater hin. Von ihm her empfängt er auch das, was er den Menschen sagt. Es sind nicht seine Weisheiten, es ist nicht das, was ihm so vielleicht als Mensch auf dem Herzen liegt, sondern wichtig ist ihm, dass das, was vom Vater kommt, dem Menschen zugesprochen wird, weil das ist es, das sie verändert, berührt und anspricht. Nicht umsonst kommen die Menschen und sagen, wo hat der das her, was der sagt? So alt ist er doch noch gar nicht, dass er die ganzen Rabbinenschulen durchlaufen hat. Woher hat er das? Vom Vater, durch den Heiligen Geist. Jesus steigt auf einer Anhöhe am See Genezareth und fängt an zu sprechen. Wenn hier vom Berg geredet wird, dann würden die Allgäuer auch darüber lachen, wie bei uns über den Königshainer Berg. Aber es ist schon ein Bergchen. Aber auf jeden Fall dann gut zu hören und zu verstehen. Und es ist der Auftakt seiner Predigt an diesem Ort, eben bekannt geworden als die Bergpredigt. Und sie beginnen mit den Seligpreisungen. Selig ist oder glückselig ist oder wahres Glück haben die, die geistlich arm sind. Damit beginnt Jesus. Was für ein Wort. Glücklich zu sprechen sind die Menschen und wahres Glück haben die Menschen, die für sich erkennen und anerkennen und darin leben, dass sie geistlich arm sind, dass sie angewiesen sind. Wir sind Angewiesene. So könnte man das auch sagen, was Luther sagte, wir sind Bettler. Wir sind Angewiesene darauf, dass wir von Gott her empfangen. Sein gutes Wort empfangen, seine Liebe empfangen, seinen Frieden empfangen, dass wir von Gott her erst erkennen, wer er ist, wer Jesus ist. Nicht umsonst fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, der ich bin? Und dann, was sagt denn ihr, wer ich sei? Und Petrus gibt diese Antwort, dass er Gottes Sohn ist, der gesandt ist. Und Jesus sagt, das kommt nicht von dir, das ist nicht deine geistliche Einsicht. Das kommt von oben, das kommt direkt von Gott, direkt durch den Heiligen Geist. Und im Grunde genommen sind wir, drei unserer Fraktionen sitzen oder einer steht hier, also sind hier im Gottesdienst, müssen wir alle sagen, wir können noch so lange, vier sind wir, Theologie studiert haben, promoviert haben, wir bleiben geistlich arm. Wir bleiben auf diesem Stand auch, wir müssen Empfangende sein. Das heißt nicht, dass unser Studium umsonst gewesen ist. Ich bin dankbar dafür, wirklich dankbar dafür, weil es mir hilft, manche Dinge zu erkennen und nicht in jede Falle zu tappen. Wahres Glück haben die, die geistlich arm sind, nicht die, die meinen, schon alles zu wissen, die Himmel und Erde erklären können. Auch nicht die, die wirklich bibelfest sind, die meinen, niemanden mehr zu brauchen. Nein, sagt Jesus, Erben des Himmelsreichen, Erben Gottes sind ganz andere. Nämlich die, die geistlich arm sind, die, wie Luther es nannte, wissen wir sind Bettler. Heute würden wir wohl in der Welt sagen, wahres Glück haben die Macher, die sich Wissen anhäufen. Nein, wahres Glück haben die, die darum wissen, von Gott abhängig zu sein. Eben geistlich arm zu sein. Wer von sich sagt, es notwendig zu haben, in die Beziehung zu Gott zu kommen und sich selber eingestehen, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, deine Nähe, deine Beziehung zu mir, der ist auf gutem Wege. Der schaut von sich weg hin auf Gott. Ja, die Seligpreisungen werden durchaus auch anders verstanden. Selig sind, glücklich sind, wahres Glück haben die Menschen, die sich die einzelnen Wesenszüge zu eigen machen und danach leben, nämlich Gottes Wesenszüge sich zu eigen machen und danach leben. Geistlich arm sein heißt abhängig sein vor Gott, auf ihn, auf seine Stimme hören, empfangen und dann das Leben, das durchscheinen zu lassen, wie diese Fenster in der Kirche der Seligpreisungen, das durchscheinen lassen. Und so gehen diese einzelnen Seligpreisungen weiter, die Leid tragen sollen, getröstet werden. Wäre es nicht eher so, oder hätten wir das nicht lieber, dass Leid aufhört zu sein? Wer anders denkt, dem würde ich sagen, du bist aber komisch drauf. Und doch ist es noch da. Und das ist die Realität. Und Jesus spricht in diese Realität hinein, die Menschen, die Leid tragen, sollen getröstet werden. Und manchmal wissen wir nicht, wie. Ich sitze vor meinem Rechner und ich schreibe eine E-Mail an unsere Freundin, unsere Reiseleiterin in Israel und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Und da sitze ich da und denke, Mensch, du bist Theologe, du bist Seelsorger und weiß nicht, was ich sagen soll. Wie soll ich sie trösten? Ich kann nur sagen, wir beten für euch, wir beten für dich. Und ja, wir wollen nächstes Jahr eigentlich wieder nach Israel. Und ja, ich höre, wenn sie mir schreibt, sie weiß gar nicht, wie das gehen soll. Unser Reiseunternehmen hier arbeitet mit einem Reiseunternehmen in Bethlehem zusammen, einem palästinensischen Unternehmen. Und die Busfahrer sind Palästinenser. Und sie sagt, sie weiß noch nicht, ob sie sich nochmal mit einem palästinensischen Busfahrer in einen Bus setzt. Ich kann sie verstehen. Und ich kann nur dafür beten, dass das, was zerrissen ist, was an Angst da ist, auch an Misstrauen, dass es mit Gottes Hilfe wieder geändert werden kann. Menschlich weiß ich nicht. Es kann nur Gott. Und nur er kann die Herzen verändern, die dieses Leid erfahren haben. Und wenn wir auch in den Nachrichten hören, welches Leid, dann können wir das Ausmaß uns trotzdem nicht vorstellen, mit welchem Grauen dort gewütet wurde. Die Leid tragen sollen, getröstet werden. Jesus entzieht aber dem Leid noch nicht den Grund. Es wird kommen, wir warten darauf. Und so merken wir, wenn wir allein diese Seligpreisung als ethischen Maßstab aufnehmen oder als moralische Grundhaltung, wir werden daran immer wieder scheitern. Wir können zwar sagen, so möchten wir leben, und dann können wir doch das Zusammenleben prägen und verändern. Es geht nicht, wenn wir nicht zuerst von Gott her empfangen. Wenn wir es ohne Gott lesen und leben, haben wir sie nicht verstanden und Jesus auch nicht. Denn alle Seligpreisungen, die Jesus ausgesprochen hat, sie laufen auf ihn hin und kommen von ihm her und machen eigentlich deutlich, er ist der Einzige als der wirkliche und der wahre Mensch, der das umsetzen kann, der auf Gott schaut, der empfängt von Gottes Wesen und seinem Charakter. So ist unsere Richtung die. Wir schauen auf Jesus, wie die Jünger vor ihm stehen und auf ihn schauen und hören. Auf zu ihm auf diesem Berg. Und wer ihn hört, wer Jesus hört, der hört den Vater. Wer ihn aufnimmt, der nimmt den Vater, der nimmt den Himmel auf. Also dass durch das Licht, die durchfluteten Fenster der Seligpreisung von oben herabkommt zu uns. So ist die Richtung. Und das bringt mich in diese Position. Ich kann es nur aufnehmen, ich kann nur empfangen, ich kann mich nur füllen lassen, ich kann mich nur verändern lassen. Mich in diese Beziehung zu Gott hineinziehen zu lassen in Christus. So kommt Jesus von oben, von außerhalb von uns und will uns erreichen, will in uns lebendig werden und aus uns herausstrahlen. Was also kann ich tun? Ich kann mich ihm gegenüber öffnen, ich kann ihn einlassen, ich kann mich durchfluten lassen von ihm und von Gott her erkennen, von ihm in guter Weise abhängig zu sein. Empfangen zu sein, nämlich geistlich arm. Und nur wer sich das eingestehen kann, kann beten, komm, Heiliger Geist, komm, Herr Jesus. Da nimmt er Wohnung und das Himmelreich steht offen und hüllt mich ein. Nur wer in dieser Haltung der Demut ist, der kann empfangen, der kann standhalten, kann mit Gott eins werden und mit Gottes Willen in Einklang kommen. Und dann geht es nicht um menschliche Gerechtigkeit, um menschliche Barmherzigkeit, um menschliche Sanftmut. Es geht darum, dass alle Menschen Gottes Gerechtigkeit erfahren in Jesus Christus. Dass uns Jesu Barmherzigkeit berührt und bewegt. Und wenn wir da auf uns schauen und in uns hineinhorchen, dann wissen wir, wie es um unsere Barmherzigkeit steht, dass uns das nicht immer gelingt und dass wir schon ganz schön unbarmherzig sein können und dass wir Jesu Barmherzigkeit nötig haben. Und es geht darum, vor Gott ins Reine zu kommen, ein reines Herz zu haben. Die reinen Herzens sind, heißt es in den Seligpreisungen, werden Gott schauen. Aber da geht es darum, dass wir ihm unser Herz hinhalten und sagen, hier, nimm es, prüf es, zeige uns, ob wir auf gutem Wege sind oder auf bösem und bringe uns wieder zurück zu dir. Reinige du unser Herz. Fand ich interessant, die fortlaufende Bibellese in den Losungen begann mit Hiob. Und von Hiob wird berichtet, dass wenn seine Söhne und die Töchter zusammen gefeiert haben, dass Hiob sie zu sich rief nach dem Fest und sie heiligte und für sie opferte, weil er die Befürchtung hatte, durch ihr Feiern kommen sie von Gott weg. Und er wollte um ihr Herz ringen und vor Gott sein. Ja, so ist es, dass wir uns, unsere Herzen ihm hinhalten und ehrlich sind und bereit sind, auch zu vergeben. Groll, Neid, Hass nicht zulassen. Diesen Pfaden nicht folgen, sondern mit Jesus einen anderen Weg gehen. Den der Dankbarkeit, der Zufriedenheit. Und nur wer den Frieden Christi in sich erfahren hat, aus dem heraus mir ist vergeben, der kann diesen Frieden verbreiten. Nicht eine der Seligpreisungen kann ich selbst aus mir heraus leben. Sie sind ohne Christus nicht umsetzbar. Durch Christus wollen sie zuerst in mir, in uns Gestalt gewinnen, mich beginnen zu verändern, meinen Sinn, mein Herz. Von da aus stelle ich mich dem Leben und dem Nächsten. Durchschreite mein eigenes Leben, buchstabiere die Seligpreisungen in meinem Leben und worin mein Leben ausgesetzt ist. Lerne an und mit dir selbst und an mir selbst in der Beziehung zu Jesus. Alles andere ist der nächste Schritt. Und er darf und der muss auch kommen. Amen.